Heute bei uns zu Gast im Bergseil-Podcast die Black Diamond-Athletin und Profikletterin Barbara Zangerl. Babsi ist aktuell wohl eine der besten Allround-Kletterinnen, die es gibt. Ende 2024 flashte sie die berühmte Freerider-Route am El Capitan im Yosemite-Nationalpark als erste Person überhaupt und sorgte damit nicht nur in der Kletterszene für ordentlich Aufsehen. Ich freue mich wirklich richtig drüber, dass wir der erste deutschsprachige Podcast sind, in dem Babsi über diese Wahnsinnsleistung berichten kann und ihre ganz persönlichen Eindrücke von diesem Tag schildert. Wir haben uns aber natürlich auch über andere Themen unterhalten und sind zum Beispiel in ihre Klettervergangenheit eingetaucht und warum sie eigentlich immer noch einen normalen Job hat. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig die mentale Komponente beim Klettern ist und was sie sich für die Zukunft des Sports wünscht. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören, ab geht's ins Gespräch mit Babsi Zangerl.
Servus!
Babsi, wir führen hier im Bergzeit-Podcast so eine Tradition, dass wir immer mit fünf schnellen, einfachen Fragen starten, um quasi unseren Hörenden so einen ersten Eindruck zur Person zu vermitteln. Und die erste einfache Frage ist, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin die Babsi Zangerl. Ich bin im Tirol aufgewachsen und in meiner Freizeit habe ich schon immer das Klettern betrieben und das ist meine Leidenschaft. Also das Sportklettern, Big Wall Klettern, Trailklettern, das ist das, was ich am liebsten mache.
Darauf gehen wir später auch nochmal voll drauf ein und werden da viel drüber sprechen. Die zweite Frage hast du teilweise schon beantwortet. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Also ich bin in Strengen am Adelberg aufgewachsen, im Tirol, und wohne aber schon seit, ich glaube, 16 Jahren im Vorarlberg. Ich habe vor 16 Jahren angefangen zu arbeiten im Krankenhaus Bludenz und deswegen bin ich da hergezogen.
Auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
Der letzte Gipfel war der El Capitan, glaube ich.
Das ist eine ziemliche Mic-Drop-Antwort eigentlich, würde ich sagen. Nicht schlecht, über das Projekt sprechen wir dann gleich nochmal. Hast du ein schönstes oder bestes Bergerlebnis, wo du sagst, boah, das sticht einfach voll raus im Vergleich zu allen anderen? Ist wahrscheinlich schwer, oder?
Ja, schwer, aber ich glaube, es war schon Drangodauer. Also am Gipfel zu stehen, am Drangodauer.
In Pakistan?
Da steht man, ja, genau, in Pakistan. Da hat man die Aussicht auf den K2, Broadpeak und Aschabrunn und die ganze Nacht raus vom Karakorum. Und das war für mich sicher das eindrücklichste Erlebnis.
Ja, glaube ich. Ja. Hast du irgendein Lebensmotto oder irgendwie so eine Weisheit, wo du sagst, hey, das ist mein Credo, da versuche ich mein Leben nach auszurichten?
Ich glaube, so dass mir das Leben richtig taugt, muss es schon abenteuerlich sein. Also es spielt eine große Rolle in meinem Leben, dass ich gerne reise und gerne draußen bin in die Berg und das Klettern ganz stark mit Abenteuer verbinde.
Ja, und das Klettern ist ja was wirklich dein komplettes Leben eigentlich bisher bestimmt hat, kann man so sagen. Bevor wir da aber tiefer eintauchen, wenn du dich gerade eben jetzt im Moment auf eine Happiness-Skala einordnen müsstest von 1 bis 10, 1 ist super low und 10 ist geht kaum besser. Wo würdest du dich gerade einordnen?
7.
7? Warum? Ja. Ist ja eigentlich relativ hoch. Also.
Ja, es ist relativ hoch, aber momentan bin ich halt zu Hause. Also im Winter habe ich einen ganz normalen Alltag. Ich arbeite ein bisschen mehr im Winter im Krankenhaus, was ich auch super finde, und trainiere viel in der Halle. Mhm. Und das ist jetzt nicht so aufregend, als wenn
jetzt
ich jetzt
Abenteuer.
Zum Beispiel irgendwo hinfahre und da irgendwo klettern gehe oder irgendeine Reise mache. Das finde ich dann schon noch aufregender.
Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch so ein bisschen, bin ich nochmal durch deinen Instagram-Kanal und habe in deinem 2024-Jahresrückblick die Caption gelesen, one of the best years ever. Ist es tatsächlich so? Also war es eins der besten Jahre letztes Jahr?
Ja, also für mich war es schon eins der besten Jahre, weil ich habe mir eigentlich nicht so viel vorgenommen für dieses Jahr und habe so dahin gelebt und mir einfach die Sachen so ausgesucht nach Gefühl. Bin im Sommer bei uns da gewesen, bin viel im Retikon geklettert und es war alles relativ unkompliziert. Ich habe eigentlich nur eine größere Reise gemacht und das war Yosemite. Und da ist einfach alles super aufgegangen. Also mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Und ja, da war ich selber überrascht, dass man sich eigentlich nicht so große Ziele setzt irgendwo und trotzdem dann so viel umsetzen kann. Das war für mich schon total lässig, dass das so super aufgegangen ist.
Aber es ist ja öfter mal so, oder? Dass man sich eigentlich gar nicht so viel vornimmt und dann merkt man plötzlich, man ist entspannt, alles geht so von einem zum anderen und plötzlich funktionieren die Dinge einfach. War dann die LCAP-Sache schon länger geplant oder war das dann auch was, wo du gesagt hast, hey, passt jetzt dieses Jahr irgendwie rein? Lass es starten.
Also das ist ja ganz schwierig. Also wenn man sich das jetzt als Ziel setzt, da Freerider Flash zum Klettern, dann ist das ganz schwierig. Also es macht riesen Druck, wenn man sich jetzt da hineinsteigert, weil im Flash darf ich ja alle Informationen einholen. Ich kann mir im Prinzip über jede Seillänge genau informieren, wo da die Schlüsselstellen sein. Und das ist dann relativ viel Information, wenn man denkt, das sind über 30 Seillängen. Und das wollte ich gar nicht. Also ich wollte da gar nicht so genau mich in das Projekt hineinsteigern, weil ich eh nicht erwartet habe, dass das hinhaut. Das große Ziel war einfach, das zu versuchen, einfach mal einzusteigen und schauen, wie weit kommt man, ohne zu stürzen. Okay. Und das war für mich irgendwie viel die relaxtere Herangehensweise, weil so war der Druck nicht hoch, weil das Hauptprojekt im Museum, die war eigentlich Magic Line zum Klettern, die Drehroute. Und das Hauptprojekt war überhaupt nicht der Freerider. Das war so im Hinterkopf, okay, dass wir das probieren. Aber das war halt so unwahrscheinlich, dass das hinhaut, dass man sich da gar nicht so hineinsteigert.
Okay, das ist ja auch irgendwie krass, weil jetzt, wenn man als jemand, der nicht so in der Kletterszene drin ist, einfach mal deinen Namen googelt, dann kommt gerade überall die Headline, Babsi Zangerl flasht Freerider. So, und man denkt, das ist das Monsterprojekt für dich gewesen. Du hast quasi nur darauf hingearbeitet und jetzt erzählst du hier so recht casual davon, dass es eigentlich das gar nicht das Hauptziel war, sondern hast du halt gedacht, naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. So hört sich zumindest an.
Ja, also ich glaube, wenn das ein jahrelanges Ziel gewesen wäre mit Riesenvorbereitung, dann hätte ich sicher nicht geflasht. Ja. Weil dann hätte ich Riesendruck gehabt vor dem Ganzen und so war es einfach so. Wir haben beide gewusst, wir haben extrem viele Routen, L-Cap geklettert davor schon mal. Das war eigentlich schon eine super Vorbereitung. Also bis dahin schon 6 Routen am L-Cap geklettert, verschiedene Routen und generell viel Zeit im Yosemite verbracht und viel Risskletter-Erfahrung gesammelt. Und das war die Vorbereitung, aber es war nie die Vorbereitung auf dem Freerider, sondern es war immer ein anderes Ziel, was wir da verfolgt haben. Und im Endeffekt war es halt wahrscheinlich die beste Vorbereitung für dann den Freerider zu versuchen, weil wir da eigentlich schon so viel Erfahrung gesammelt haben. Und das große Ziel war es eigentlich deswegen nicht, weil man einfach nicht damit rechnen kann. Mhm. Weil wenn ich ein Projekt habe normalerweise, nachher investiere ich ganz viel Zeit in das Projekt. Ich laufe immer wieder hin, ich probiere die Züge 100 Mal und ich weiß, es ist eine Frage der Zeit und es klappt irgendwann und dann schaffe ich das Projekt. Und beim Freerider weiß ich, wenn ich ausrutsche, dann ist es vorbei und dann ist das, die ganze Bubble komplett zerstört, weil es ist dann nicht so, dass ich einen zweiten Versuch habe oder dass ich da wieder hingehen kann oder dass es eine Route am L-Cap gibt, die wo ich danach noch flashen kann. Also wenn der Flash am Freerider nicht hinhaut, dann ist der Flash am L-Cap gestorben und da gibt es halt eben nur den einen Versuch und deswegen darf man sich da, glaube ich, nicht so hineinsteigern, weil dann haut es wahrscheinlich sowieso nicht hin.
Naja, voll, nee, das macht voll viel Sinn. Damit man das einfach nochmal für alle Hörenden einmal kurz klarstellen und so ein bisschen auch übersetzen. Also die Freerider-Route am L-Cap ist eine ziemlich bekannte Route, spätestens seit dem Free-Solo-Film von Alex Honnold, der das Ganze ja irgendwie seilfrei gegangen ist. Schwierigkeiten bis 7C+, und die ganze Wand ist knapp 1000 Meter hoch, oder?
Irgendwie genau, sowas. 900 Meter.
Oder genau 900. Und sie zu flashen bedeutet, du bist quasi dort, gehst es in einem Zug durch, ohne zu stürzen.
Genau. Mhm.
Damit wir das quasi einfach für alle nochmal glattgezogen haben. Und was ich aber gerade so krass finde, wenn man die Medienartikel auch durchliest, und es waren jetzt wirklich auch viele Mainstream-Medien, die dann irgendwie darüber berichtet haben und irgendwie in Österreich der Standard und so weiter, dann liest sich es eigentlich schon so ein bisschen raus, da ist schon wahnsinnig viel intensive Vorbereitung und du hast irgendwie mit dem Alex Honnold selber auch gesprochen über die Route und so weiter. Ist das einfach alles ein bisschen aufgebauscht worden oder?
Nein, das war ein Zufall. Also ich habe niemals mit dem Alex Honnold ausgemacht, dass wir uns treffen und über die Route reden. Es war eher so, an dem Tag davor waren wir im Café und da hat das Wetter extrem schlecht ausgeschaut. Also es waren im Prinzip alle Kletterer in dem Café, weil man halt nicht klettern können hat. Und da haben wir dann den Alex Honnold getroffen, dann den Tommy Caldwell und alle sind sie vorbeikommen. Und wir sind schon da am Tisch gesessen mit dem Filmteam. Und irgendwie war es eine peinliche Situation, weil ja, man, also ich habe das Gefühl gehabt, ja, jetzt sitzt man da mit Filmteam und steigt die Route in und es ist ein riesen Heckmeck irgendwo und dann stürzt man vielleicht in der ersten Seillänge. Wie peinlich ist das überhaupt? Mhm. Und natürlich sind halt die hergekommen, weil der Filmer ist selber ein guter Kletterer, ein guter Kollege vom Alex und vom Tommy. Und dann hat man halt so geredet und dann...
Wer war das?
Der Erik Bissel.
Okay.
Mhm. Genau. Und dann hat man halt so geredet und dann hat halt der Alex gemeint, ja, aber wieso steigt es morgen? Das Wetter ist ja voll schlecht gemeldet den nächsten Tag. Und für uns war klar, das ist aber die einzige Chance. Und das Blöde war nur, das Wetter hat 3 Tage davor noch mega gut ausgeschaut. Mhm. Dann hat sich nachher kurzfristig geändert. Und wir waren nur sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber uns war klar, das ist die letzte Chance an dem Trip, weil nachher haben wir nicht mehr genügend Zeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt probieren wir halt einfach. Und das hat nochmal Druck rausgenommen, weil es dann halt noch unwahrscheinlicher war. Und im Endeffekt war das das Riesenglück, weil es war den ganzen Tag bewölkt. Es hat zum Glück nicht geschnieben. Und wir haben die perfekten Bedingungen gehabt. Es war niemand in der Wand und das muss man zuerst einmal finden. Also Freerider, ohne dass Seilschaften in der Wand sind, das gibt es eigentlich fast nie. Und für uns war das halt die perfekten Verhältnisse im Endeffekt. Und da haben wir eben, wie gesagt, den Alex getroffen. Mhm. Und für uns war halt schon das riesen Ungewisse der Monstrophyt. Also das ist ja so ein Riss ziemlich weit oben. Der ist extrem breit, das heißt, man rubbt sich da irgendwie hoch, man steckt mit einer...
Den ganzen Körper mehr oder weniger fast rein, gell?
Also man steckt mit einer Körperhälfte im Riss und rubbt sich so hoch und da braucht man eine eigene Risskleitertechnik. Und das Problem ist halt, dass wir haben das schon geübt, aber die Risse im Tal, die sind halt meistens nicht länger wie 20 Meter. Und der Monsterfit, der hat 60 Meter und durchgehend dieselbe Größe. Und da habe ich mir noch schon gedacht, ja, wenn jetzt der Alex gerade da ist, dann fragen wir mal, wie das so ist. Und er hat uns nachher gesagt, ja, es ist voll anstrengend, aber für ihn ist es natürlich kein Stress. Er kann das ganz sicher klettern, weil er ist das ja auch ohne Seil geklettert. Und er hat gemeint, ja, wenn man müde wird und wenn man da halt das Gefühl hat, man stürzt, dann soll man sich einfach nach rechts außen lehnen und den linken Fuß verkeilen. Dann kommt man in so eine Rastposition, wo man relativ gut verkeilt ist und eigentlich nicht stürzen kann. Und das war ganz hilfreich.
Okay.
Ja.
Wow. Aber Bedingungen, weil es war ja im Oktober oder November, gell?
Das war im November.
November? Ja. Und wenn es dann vorher schon irgendwie ein bisschen feucht und nass war, hält sich dann die Feuchtigkeit da nicht drin?
Ja, das war das nächste Problem. Also man hat gewusst, dass die Wand nicht komplett trocken ist. Mhm. Und das war jetzt nicht das Problem im oberen Wandteil, weil da haben wir ja noch einen zusätzlichen Tag gehabt. Also okay. Für uns war erst wichtig der erste Tag und da waren halt die unteren Seillängen, hat es ein paar Risse gegeben, die nass waren. Und ab dem zweiten Tag war alles trocken dann.
Ja, okay. Aber der Grip an sich in dem Monster of Width ist gar nicht so verkehrt, oder? Also weil ich habe irgendwie nur so noch auch diese Filmszene im Kopf, wo der Honnold das so beschreibt, so als würdest du eigentlich die ganze Zeit dich mit Sandpapier abschmögeln. Also kann man sich das irgendwie vorstellen, wenn man da noch nie war, oder muss man es wirklich selber mal gespürt haben?
Ja, also ich weiß nicht, ob man das selber mal spüren will. Das ist, glaube ich, die große Frage. Es ist jetzt nicht der... Also es fühlt sich jetzt nicht an, so wie das Klettern sich normal anfühlt, geschmeidig und leicht und Genuss. Also ein Off-Wit ist nie Genuss, das ist immer ein bisschen eine Qual, finde ich, weil man hat halt viel Felskontakt mit dem ganzen Körper und ohne Ellbogenschützer, Knieschützer würde ich das gar nicht mehr empfehlen, weil da schaut man danach aus.
Ja.
Also man schürft sich auf und es ist Rauch und man kämpft sich da hoch, also man braucht ständig halt einen starken Felskontakt, dass man nicht runterrutscht. Und da muss man sich halt verkeilen, schieben und drücken und das die ganze Zeit. Und das macht einen extrem fertig. Also das ist so körperlich anstrengend, kann man sich vorstellen, wenn man Marathon läuft. Und das hat man beim Klettern ja normal überhaupt nicht. Da muss man nicht so schnaufen. Und es ist schon nicht die Herzrate, die so hoch geht, normalerweise beim Klettern, aber im Off-Wit-Klettern voll. Also ja. Da muss man immer wieder mal probieren, schnaufen, zur Ruhe kommen und dann kämpfen wir die nächsten 5 Meter weiter. Und dann muss man sich wieder beruhigen, runterkommen und dann wieder die nächsten 5 Meter. Und das halt über sicher, keine Ahnung, wie lange das dauert hat, aber ich glaube, man braucht für ein Monster schon so, also die schnellsten klettern das vielleicht in 20 Minuten und es gibt auch welche, die brauchen 2 Stunden, ja. Ohne dass sie einmal ins Seil sitzen.
Ja. Also. Ja, aber das macht die Route ja irgendwie wahrscheinlich auch aus, oder? So diese extreme Vielfältigkeit, weil dann hat man in jeder Seilschaft irgendwo wieder andere Probleme, andere Bewegungen und das ist eigentlich nie so das Gleiche, gell?
Nein, das ist eigentlich, das ist das Schwierigste am Freerider. Du kannst jetzt ein relativ hohes Niveau haben in der Wandkletterei, aber das hat halt teilweise überhaupt nichts zu tun mit Wandklettereien, weil der Großteil vom Freerider sind weite Risse. Also man muss Kamine klettern, man muss mehrere Off-Wits klettern. Und hat halt weite Risse und wenn man da die Technik nicht beherrscht, dann kommt man da einfach nicht hoch, egal ob man da jetzt 8C klettert oder 7B, ist ganz wurscht. Man muss einfach Riss klettern können. Und ja, und dann gibt es halt natürlich noch das Boulderproblem und da ist halt wirklich ein Boulderproblem. Da muss man schon eine Wandkletterei beherrschen und auch Glück haben, weil das kannst du eigentlich nicht hundertprozentig sicher kontrolliert klettern. Weil da gibt es den Ninja-Kick-Move und da muss man halt voll ausholen und einfach in die gegenüberliegende Verschneidung kicken mit dem Fuß und muss halt irgendwie stehen bleiben und die Balance halten. Und das, also ich habe das Gefühl gehabt, das kannst du eigentlich nicht kontrollieren. Da musst du auch voll Risiko und hoffen, dass es halt irgendwie stecken bleibt.
Also es ist eigentlich auch fast so ein bisschen Glückssache, ob es jetzt beim ersten Mal dann gleich funktioniert oder
definitiv.
Nicht.
Also da brauchst du viel Glück.
Ja.
Also so 100% mit Kraft geht's nicht.
Vor allem, es ist so ein reines Boulder-Problem und du hast aber halt 600, 700 Meter ja schon unter dir wahrscheinlich, weil es ist ja irgendwo im oberen Drittel fast schon.
Ja, oder? Genau. Ja.
Das kommt ja auch nochmal mit dazu, dass du sagst, du musst den mega Kick machen und hast aber halt einfach erstmal nur noch Luft unter dir. Das ist ja keine Bouldermatte.
Das ist nochmal was anderes, aber das lernt man halt über die Jahre. Wenn du viel Big Wall kletterst, dann ist irgendwann nochmal so das große Problem, dass du jetzt voll ausgesetzt irgendwo hängst. Es ist eher das Problem beim Flash. Da will man ja so viel wie möglich kontrollieren. Genau, oder? Man schaut, dass man die Griffe extrem gut hält. Teilweise haltet man sie zu fest, wird dadurch zu müde, wird dadurch zu gepumpt. Das ist das Problem. Und man muss irgendwo eine Balance finden, weil 100% kontrolliert funktioniert das nicht. Und das Boulder-Problem schon gar nicht. Das heißt, du musst aus der Kontrolle heraus und riskieren. Und beim Riskieren hast du halt, ich glaube, es ist 50-50.
Ja, Restrisiko einfach.
Ja, musst halt einfach Glück haben.
Aber da stelle ich mir wirklich extrem krass vor für den Kopf. Vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit in deine Gedankenwelt, weil ich stelle mir das jetzt vor, du bist da unterwegs, bist jetzt irgendwie ja wirklich dann schon im oberen Drittel und da merkt man ja dann irgendwann, oh, es könnte schon möglich sein, das zu flashen. Also es ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Und dann kommt man an dieses Boulder-Problem und eigentlich darfst du ja dann nicht drüber nachdenken, boah, ich könnte es jetzt heute flashen und was passiert dann auch, was hat das für Auswirkungen und so weiter, sondern damit es irgendwie funktioniert, muss dein Kopf voll da dabei sein. Hat das so funktioniert in deinem Kopf oder schweifen da die Gedanken schon immer wieder mal ab zu, oh, ist das möglich, wenn ich jetzt bloß keinen Fehler machen? Also, weißt du, wie ich meine? Wie kriegst du es hin?
Also ich habe mir nie gedacht, was wird wohl sein, wenn ich das schaffe. Und das war überhaupt nie der Gedanke.
Okay.
Ich habe mir immer gedacht, ich schaffe es eher nicht.
Okay.
Und wo der Jacopo ist ja als erstes vorgestiegen beim Boulder-Problem.
Also vielleicht auch da auf den Kontext, dein Partner und du bist ja wahnsinnig viel mit ihm in Seilschaften unterwegs.
Ja, genau. Also die meisten Projekte machen wir zusammen. Und auch den Freerider. Und da war es halt so, wir haben uns am Anfang, wo wir eingestiegen sind, haben wir ausgemacht, dass ich den Monster mit vorsteige. Mhm. Und er steigt dafür zuerst das Boulder-Problem vor.
Okay.
Und ist sicher der stärkere Kletterer wie ich, also er hat mehr Kraft wie ich. Und gerade in dem Stil, also in der Wandkletterei oder beim Bouldern, ist er einfach fitter wie ich. Und der Jacopo ist gestürzt, der hat dann Untergriff nicht richtig gefunden bei dem Boulder-Problem und ist dann ins Seil gestürzt und für ihn war das nachher auf einmal vorbei. Und ich bin unten gehängt und habe mir gedacht, ja, jetzt ist vorbei für beide. Also für mich war ganz klar, wenn der das nicht schafft, nachher schaffe ich das nie. Und es war auch eine komische Situation, weil normalerweise machen wir es immer beide. Ja, auf einmal ist es vorbei, oder? Da kommst du so weit und da sind wir ja schon extrem weit geklettert. Da waren wir ja schon, es war der dritte Tag in der Wand.
Mhm.
Und bis dahin ist super gelaufen und dann passiert das. Und
drückt ja auch auf die Stimmung irgendwie, oder?
Ja, schon, weil man denkt, er wollte es unbedingt und es haut dann nicht hin und irgendwie darf man sich jetzt da aber auch nicht so hineinsteigern, weil ich habe irgendwie noch die Chance, dass es vielleicht gehen könnte. Aber irgendwie die Hoffnung habe ich nicht wirklich gehabt, weil man denkt, ja, wenn er da fliegt, dann fliege ich da auch. Und dann war mir klar, ja, das Einzige, was ich machen kann, ist einfach, ich probiere mein Bestes und probiere mich halt Zug für Zug zu konzentrieren und gar nicht an den Ninja-Kick-Move zum Denken. Und ich habe auch gar nicht gewusst, ob ich den wirklich mache. Also ich war immer noch beim Überlegen, ob ich vielleicht einfach springe. Weil es gibt zwei Optionen, wie das Kletter springen, Doppeldynamo. Ja. Bin ich extrem schlecht in Doppeldynamo, muss ich auch sagen. Aber der Kick hat halt so weit ausgeschaut, beim Jacopo schon, dass ich mir gedacht habe, wahrscheinlich schaffe ich das einfach nicht. Und dann habe ich natürlich einen Vorteil gehabt, dass es ist immer leichter für den zweiten als wie für den ersten, weil dann sieht man es nochmal von der ersten Hand, wie das ist, wenn man da klettert in dem Boulder-Problem. Und ich habe noch genau gewusst, wie das der Jacopo gemacht hat. Und habe mir gedacht, ich mache das genau gleich. Ich bin dann losgeklettert und es hat einfach überhaupt nicht hingehauen. Also ich bin auf die gleichen Tritte gestanden und habe nachher den Zug nicht erlangt, also ich habe den Griff nicht erreicht von den Tritten aus und habe gewusst, wow, fuck, ich komme da nicht hin und dynamisch kann ich auch nicht. Ja. Und dann bin ich nochmal retour geklettert und da ist so eine Leiste, wo man ein bisschen schütteln kann, habe nochmal geschüttelt. Und dann habe ich mir was Besseres einfallen lassen müssen. Und dann bin ich halt viel höher gestiegen, habe dann schon zu dem, das ist so ein Aufleger vor dem Ninja Kick Move. Mhm. Und den habe ich schon voll dynamisch gekriegt. Also das war schon ziemlich out of control. Habe mich dann aber nochmal gut sammeln können. Und habe natürlich gewusst, dass da unten ein Loch ist unter dem Untergriff, das, wo der Jacopo nicht erwischt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist so weit weg. Und wo ich dann angesetzt habe, ich tue jetzt einfach Vollgas. Und es ist eh wurscht, weil entweder ich fliege in den Saal oder es passiert ein Wunder.
Ja, und, ist ein Wunder passiert.
Ja, genau. Und dann habe ich angesetzt und im gleichen Moment, wo ich die linke Hand losgelassen habe, ist mir die rechte Hand auch weggerutscht vom Griff. Und im gleichen Moment ist der Fuß an der Verschneidung gestanden und ich bin stehen geblieben. Oh. Und es hat sich aber so angefühlt und ihr Kopf hat selber gesagt, es hat so ausgeschaut, als ob ich in Seil stürzen tat, aber ich bin nur drin gestanden. Und dann war es für mich so, ich habe es nicht glauben können. Das war irgendwie so eine mega Überraschung. Und ich habe gedacht, zack, es ist ja wirklich gar nicht.
Ja. Aber dann, also dann geht ja die Challenge von Kopf weiter, weil dann denkst du ja erst recht, oder? Boah, jetzt habe ich das Boulder-Problem geschafft. Danach kommt dann nochmal irgendeine richtig krasse Schwierigkeit.
Ja, es ist noch anspruchsvoll bis zum Schluss. Aber für mich war halt schon so.
Aber keine Schlüsselstelle mehr so in dem Sinn, oder?
Ja, es gibt noch den Enduro-Corner.
Ah, ist stimmt, okay.
Anspruchsvoll und im Prinzip kannst du da überall rausfallen. Auch in die leichteren Längen und das habe ich gewusst. Also das kann da überall passieren.
Ja. Yeah.
Und ja, es ist nur mal ganz so schwer als das Boulder-Problem, aber da ist nicht vorbei. Also da ist auf keinen Fall vorbei.
Also war jetzt keine Partystimmung im Kopf danach, so nach dem Motto, geil, jetzt schaffe ich es wirklich.
Ja, für mich war schon irgendwie Partystimmung, weil man denkt, das war schon so super und so cool, dass das gegangen ist. Und es hat sich so super angefühlt, dass ich mir denke, jetzt habe ich eh schon gewonnen, für mich selber. Mhm. Irgendwie, auch wenn ich danach ins Seil gefallen wäre, wäre es natürlich schon dramatisch gewesen, weil man halt schon so weit kommt, wie halt noch nie jemand davor gekommen ist. Aber man hat es halt trotzdem nicht geschafft. Das ist natürlich schon hart. Aber in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, ich muss dankbar sein, dass ich das geschafft habe, weil eigentlich war es wahrscheinlicher, dass ich stürze.
Mhm.
Das war mir klar. Also für das war ich schon dankbar, dass es überhaupt.
Kurze Einschubfrage, einfach weil es mich interessiert. Lässt dich jetzt, wo du selber in diesem Boulder-Problem warst und so, lässt dich das nochmal ein Stück anders auf Honor Free Solo-Besteigung draufschauen?
Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, man versteht das erst, wenn man die Tour selber geklettert ist.
Das glaube ich nämlich auch, ja.
Ja, das ist so wild. Weil der untere Teil, der Free Blast, der ist ja nicht schwer bewertet. Aber das sind die ersten 10 Seillängen, da sind Platten drinnen, da hast du keine Griffe. Und du hast eigentlich auch nicht wirklich Tritte, die wo markant sind, sondern du reibst da auf so extrem rutschigen Schmiertritten und du stehst einfach auf gut Glück. Und du weißt nicht, ob das haltet. Und er ist das Ganze noch mit dem DC Pro, mit einem extrem harten Schuh geklettert, wo man null Gefühl hat auf den Platten. Mhm. Und für mich ist das einfach unglaublich. Also der Free Blast finde ich noch viel zacher für den Kopf als das Boulder-Problem, weil beim Boulder-Problem, da habe ich was in der Hand.
Yeah.
Aber beim Free Blast habe ich nichts in der Hand. Und wenn der Fuß geht, nachher bin ich einfach auch dahin.
Ja, schon Wahnsinn.
Und das ist unglaublich. Und das Nächste ist ja, der hat keine Stände oder der muss immer durchklettern. Der sitzt ja nur nieder, wenn er ein Band hat oder einen Vorsprung, wo er mal raschen kann. Und sonst muss er durchklettern. Und dann klettert er da, keine Ahnung, wie lange er braucht, 4-5 Stunden. Und muss da immer 100% fokussiert sein. Das ist unglaublich, also unvorstellbar. Und das ist echt, also es ist zwar nur mit 7C+ bewertet, aber ich finde, das ist viel anspruchsvoller, als wenn man jetzt 7C+ in die Alpen klettert. Es ist einfach so eine spezielle Kletterei, das ist einfach brutal anspruchsvoll.
Ja, glaube ich. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, das von dir auch nochmal zu hören, weil ich glaube, dadurch, dass es halt so ein riesen Filmprojekt dann auch war, mit irgendwie Oscar-Nominierungen, die haben wir, glaube ich, sogar auch einen bekommen. Und ich finde es so echt witzig, weil ich glaube, Tommy Caldwell hat ja auch in dem Film oder im Interview auch gesagt, so, also Leute, die was vom Klettern verstehen, für die ist es wirklich auch mindblowing. Und ansonsten Leute, die halt quasi von außerhalb kommen, die sagen, ja, naja, der wird schon wissen, was er tut. Aber das jetzt einfach nochmal so von dir zu hören, wenn du da selber an den ganzen Stellen warst, das gibt, glaube ich, nochmal eine Relation, quasi, wo dieses Projekt auch einfach ist. Hat mich jetzt einfach nur mal kurz interessiert,
wie deine Einschätzung ist. Also da haben wir ganz oft dran gedacht, also sure, beide.
Wie ging es dir im Freeblast mit den Platten?
Das war total wild, also das war auch, da braucht man ein bisschen Glück einfach.
Mhm.
Also das ist, man hat wirklich keine Griffe. Und dann muss man da halt anreiben und durchziehen und hoffen, dass man nicht rutscht. Es ist zwar flach, aber halt steil genug, dass man ausrutschen kann. Und das ist total ein unsicheres Gefühl. Und man muss so sagen, der L-Cap, der hat nicht so viel Reibung, wie man sich das vorstellt. Das ist schon relativ rutschig. Der Fels ist ganz, ganz kompakt, teilweise schon fast wie Marmor.
Mhm.
Und da, also da kann man einfach ausrutschen. Da ist das Risiko brutal groß. Und das haben wir im Vorhinein schon gewusst. Also der Free Blast, das war für uns mental eine ganz große Hürde, weil ja, da kannst du rausfallen.
Ja, vor allem, wenn die Bedingungen vorher auch nicht so ganz optimal waren, gell?
Dann ja, aber die Platten waren jetzt schon extrem trocken. Okay. Die Bedingungen waren allein bei den Kaminen, da wo die Risse hinten drin sind, da ist halt teilweise nass gewesen. Da war es nicht so gut von den Bedingungen her, aber man kann es eher kontrollieren, weil man halt einen Riss hat, wo man sich festhält.
Und wie war dann das Gefühl, als es wirklich geschafft war? Also, hast du es dann direkt auch realisiert oder hat es echt ein paar Tage gedauert, bis dir dann auch klar war, was du da jetzt gerade erreicht hast?
Nein, überhaupt nicht. Vor allem mit der ganzen Planung waren wir nach am Schluss noch so flexibel, weil eigentlich hätten wir geplant gehabt, nach dem Boulder-Problem nochmal eine Nacht zu verbringen und uns die oberen Längen dann vom letzten Tag zu sparen, damit man halt einfach ein bisschen mehr Kraft hat am letzten Tag noch. Und ich habe das Gefühl gehabt, das mental, das mag ich nicht.
Ja.
Weil ich glaube, während dem Klettern kann ich mich relativ gut fokussieren und da kann ich das ganze rundherum und die ganzen Gedanken komplett ausschalten und ich kann einfach das Klettern ziemlich gut genießen und im Fokus sein. Aber wehe, ich liege dann im Porteletsch und muss schlafen und dann geht mir das alles durch den Kopf und dann denken wir, ja, da kommt noch der Scotty Burke Offit ganz am Schluss und der ist auch nochmal extrem schwierig und das ist eh schon... Das Offi-Klettern nicht meine Lieblingsdisziplin. Und da war klar, also wir verbringen keine Nacht vor dem Enduro-Corner, sondern klettern gleich weiter bis zu dem Roundtable. Und aber nach am letzten Tag haben wir noch, ich glaube, 4 Seillängen gehabt bis zum Gipfel. Und, aber es war bis zu der vorletzten Länge war es nicht geschenkt. Und bis zur vorletzten Länge war ich mir nicht sicher, ob ich nicht fall. Also da war nochmal so ein, das ist 5,9, ich weiß gar nicht, was 5,9 eine normale Bewertung ist bei uns, aber ich glaube, das ist ein 6er oder ein 5er.
Ja.
Das ist normalerweise Gegelände.
Ja.
Und da bin ich halt mit der falschen Seite in den Kamin hinein und da oben wird der Kamin extrem überhängend und dann muss man von dem Kamin raus und kommt nachher in so eine Wandkletterei und ich bin da hochgerobbt und man denkt, alles gut. Und irgendwie bin ich dann nicht rausgekommen von dem Kamin, weil auf der Seite, wo mein Gesicht war, waren keine Griffe.
Also du warst quasi mit der falschen Körperseite.
Ja, genau. Okay. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Griffe, die sind sicher hinten bei meinem Rücken, weil das kann nicht so schwer sein, wenn es so bewertet ist. Und dann bin ich den ganzen Kamin nochmal retour runtergerobbt, mit der richtigen Seite hinein, wieder hoch. Und dann habe ich gecheckt, okay, da sind die Griffe. Und von dort habe ich noch aus dem Kamin raus können und dann bin ich auf dem letzten Podest oben gestanden und da war eigentlich nur mal Gehgelände bis zum Gipfel. Und dann war der Moment da, wo ich wusste, okay, jetzt ist es geschafft.
Ja, Wahnsinn.
Und dann habe ich es aber noch nicht so realisieren können, weil es war irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin mit mir Kopo zusammen da am Gipfel gestanden und irgendwie freut man sich für sich selber, aber gleichzeitig war das halt nicht das Happy End wie normal, dass man das halt gemeinsam schafft, sondern für ihn war es halt irgendwie ziemlich unglücklich und traurig und da habe ich mich noch nicht so 100% freuen können. Das ist nachher erst
später
gekommen. Ja, es war schon irgendwie, es wäre so cool gewesen, wenn es für uns beide geklappt hätte und so war es halt ja so. Beim Flash ist halt einer der Lucky Winner und der andere der Lucky Verlierer. Entweder alles oder nichts.
Ja.
Und das hat man sonst nicht. Also das haben wir sonst nie bei unseren Projekten, weil du kannst ja wieder zurückgehen. Ja. Und dann probiere ich halt einen anderen Tag und kletter es ein anderes Mal. Und das geht halt im Flash nicht.
Ja.
Das
ist halt wirklich du hast halt diese eine Chance, gell? Und wenn, wenn die weg ist, ist sie weg.
Ja. Und dann gibt es auch keine andere Route, die, wo man noch flashen kann am Weltcup.
Ja.
Das ist halt das Problem.
Na, voll. Hat sich danach irgendwas drastisch verändert so jetzt irgendwie, also würdest du sagen, du hast irgendwie deutlich mehr Aufmerksamkeit, weiß nicht, plötzlich stehen nochmal tausendmal mehr Sponsoren vor der Tür, irgendwie Medienanfragen, was auch immer, oder war es gar nicht so der krasse Rummel?
Es war schon, also für mich total überraschend, was es für ein medialer Rummel war,
okay.
Also es war da noch da in Österreich, im ORF, im Fernseher, und ich meinte, wirklich, und war da schon ziemlich überrascht, was das für Wellen geschlagen hat, und auch in Amerika war es eigentlich überall in die Medien und auch so Mainstream-Medien wie CNN oder eben, wie du sagst, Standard und ORF haben berichtet. Das war für mich schon sehr überraschend. Aber es war jetzt nicht so, dass sich da viel für mich verändert hat. Es ist immer noch alles genau gleich. Ich habe die gleichen Sponsoren, mit denen bin ich ganz glücklich und ich habe keine weiteren Sponsoren durch das. Und ich glaube, ja, also für mich persönlich ist total cool, dass das hingehauen hat und das war schon irgendwie einfach ein total lässiges Erlebnis und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, und das ist ja auch wirklich einfach total krass, wenn man sich nochmal vor Augen führt, du bist halt wirklich die allererste Person, der es gelungen ist. Und ich habe mich eine Sache gefragt, ohne da jetzt wirklich groß diese Gender-Sache aufmachen zu wollen, aber bisher gab es ja ganz, ganz viele Erfolge, wo immer so davor stand, du bist die erste Frau, die. Und das sind abnormal krasse Erfolge, aber jetzt ist es halt so, du bist generell die allererste Person, die. Und auch irgendwie in Adam Ondra und quasi die ganzen Größen haben es nicht geschafft. Spielt das eine Rolle für dich diesmal oder war dir das einfach schon immer wurscht?
Nein, irgendwie war mir das schon immer ein bisschen wurscht, weil irgendwie setzt man sich halt die persönlichen Ziele und ja. Man schafft sie oder man schafft sie halt nicht. Das Voll. Tut man für sich selber. Aber natürlich glaube ich, dass es generell fürs Klettern schon positiv ist, wenn, so wie mit der Lynn, ich meine, ich will mir jetzt nicht mit der Lynn Hill vergleichen, die, was die Lynn Hill damals gemacht hat, das war noch viel eindrücklicher, finde ich. Als erster Mensch da die Nase frei zum Klettern vor, keine Ahnung, 27, 28 Jahren. Und dann hatte so lange keine freie Wiederholung. Das ist ein Wahnsinn. Und das hat ganz viel gemacht im Frauenklettern. Und ich glaube, das ist totale Inspiration für den Sport generell. Und auch im Sport für Frauen, finde ich, ist das einfach wichtig, dass es solche Meisterleistungen gibt. Aber ja, für mich persönlich hat jetzt der Flash schon ganz viel mit Glück zu tun, also ich habe schon viel Glück gehabt und natürlich ist das ein super Nebeneffekt, dass ich dann halt der erste Mensch bin, der das geschafft hat, aber ja, das war jetzt nicht ausschlaggebend für mich, dass ich das versuche.
Ja, na, finde ich eine coole Ansicht und vielleicht kann ich dir die kleine Hintergrundinfo geben. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen, wo ich im Büro war bei uns, dann erzählt, dass ich jetzt mit dir einen Podcast aufnehme und wir haben bei uns schon echt sehr, sehr viele Leute, die einfach große Fans sind und für die bist du wirklich dann voll die Inspiration. Also klar, wir haben auch bei uns ein paar Leute, die jetzt nicht so super, super krass bergsportaffin sind, aber dann kann ich mich an die Situation erinnern, dass dann eine Kollegin eben gesagt hat, hey, das ist für mich wie für andere Leute Taylor Swift. Und weißt, das finde ich schon irgendwo dann auch einen krassen Vergleich und da sieht man mal, was das irgendwie für eine Strahlkraft hat, so eigentlich halt in dieser kleinen Klettersportbubble. Deswegen fand ich einfach eine schöne Anekdote, wollte ich dir mitgeben. Deswegen es ist wirklich, hat einen großen Impact.
Das ist mir selber eigentlich nicht so bewusst, aber ist cool, wenn man Leute inspirieren kann.
Kurze Werbung.
Wusstest du, dass die Geschichte von Black Diamond Equipment bis in die späten 1950er Jahre zurückreicht? Der Kletterer Yvon Jouinard begann von Hand Eisenhaken zu schmieden und sie aus dem Kofferraum seines Autos im Yosemite Valley zu verkaufen. Jaja, du hast schon richtig gehört. Black Diamond und Patagonia haben sozusagen den gleichen Vater. Jouinards Haken erlangten schnell einen guten Ruf für ihre Qualität. Anfang 1989 meldete Jouinard Equipment allerdings nach mehreren Klagen wegen Produkthaftung und anhaltender mangelnder Profitabilität Konkurs an. Am 1. Dezember 1989 gab es dann jedoch die Wiedergeburt der Marke Black Diamond, als die Vermögenswerte der Jouinard Equipment Limited von einer Gruppe von ehemaligen Mitarbeitenden des Unternehmens und einigen externen Investoren, wie zum Beispiel Lost Arrow Inc., die Black Diamond auch heute noch in Japan vertreiben, erworben wurden. Das Unternehmen wuchs und schon 1996 kam Black Diamond Equipment Europe dazu. Zuerst mit der EU-Zentrale in der Schweiz und dann ab 2016 in Innsbruck. Bei Black Diamond dreht sich alles um den Bergsport. Das Team teilt die gleichen Erfahrungen, die du und ich am Fels, im Eis und im Schnee machen. Und genau diese Erfahrungen treiben Black Diamond an, die bestmögliche Ausrüstung und Bekleidung für deren weltweite Community zu entwickeln. Alles getreu der Vision, be one with the sports we serve. Dabei sind Werte wie Nachhaltigkeit, Innovation und Vertrauen fest in der Firmen-DNA verankert. So pusht Black Diamond zum Beispiel stark das sogenannte Clean Climbing. Auch ihre Textilproduktlinien sind ganzheitlich gedacht. Denn eine Kletterin oder ein Kletterer zu sein, endet ja nicht, wenn du wieder auf dem Boden stehst. Also, wenn du noch auf der Suche nach Bergsport-Equipment für deine Abenteuer im Schnee, Eis oder im Fels bist, dann schau vorbei im Black Diamond Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Lass uns mal so ein paar Schritte zurückgehen und so ein bisschen über deine Kletteranfänge eigentlich sprechen, weil diese ganze Alpinklettern, Big Boy Klettern, das kam ja alles erst nach und nach. Du bist eigentlich voll mit dem Bouldern durchgestartet, mit 14, wenn ich da richtig informiert bin. Wie kam es überhaupt dazu, dass du mit dem Bouldern angefangen hast und jetzt nicht irgendwie, ich meine, da wo du aufgewachsen bist, hättest du ja auch, weiß nicht, irgendwie Profi-Skifahrerin werden können oder irgendwas anderes?
Ja, das stimmt. Also ich war auch mal in so einem Kinderkader Skifahrerin, aber das hat mir halt nie so getaugt und das Klettern war für mich halt so was Exotisches damals als Kind. wo uns da unser Bruder mitgenommen hat in die Boulderhalle in Fliesch, gerade im Nachbardorf. Das war halt irgendwie so cool, dass man das gemeinsam, also mit meiner Schwester und mit meinem Bruder da bouldern kann. Man probiert gemeinsam so ein Boulderproblem zu lösen und es ist so spielerisch. Und das hat mir einfach von Anfang an so extrem taugt, dass ich da vor dem Zeitpunkt dann so motiviert war, dass ich eigentlich ständig halt klettern gegangen bin. Und das große Glück war, glaube ich, dass mir damals also eine Klettergruppe hat es da gegeben in Fliesch und das waren lauter Boulder-motivierte Leute und deswegen auch das Bouldern. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Umfeld zu tun. Das war halt eine richtige Boulder-Szene, deswegen hat mir das Bouldern am meisten taugt und man ist da gemeinsam am Wochenende immer irgendwo hingefahren auf Galtür oder in die Schweiz zum Bouldern und das einfach von daheim weg zum Fahren, neue Plätze zum Sehen und da gemeinsam Bouldern zu gehen, das war für mich einfach das Coolste, was es gegeben hat. Also ich habe immer nach der Schule, das Erste, was ich tun wollte, in Kletterhalle oder nach Galtür fahren zum Bouldern, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und das war bei uns damals eigentlich, war immer das Ziel, wir gehen Halle klettern, wenn Schlechtwetter ist und immer, wenn es nur möglich ist, gehen wir an den Fels. Und wir trainieren für die Felskletterprojekte und da hat es überhaupt keine Wettkampfszene gegeben damals, also nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch gar nicht so zu den Wettkämpfen gekommen, obwohl mir das wahrscheinlich schon getaugt hätte, glaube ich.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. So, wenn man so reinstartet, dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass man irgendwann sagt, hey, willst nicht mal einen Wettkampf machen? Vielleicht hast du da irgendwie Talent und dann geht die Richtung in Olympia, Weltmeisterschaften, was auch immer.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da die Möglichkeit gehabt hätte oder ob ich so gut gewesen wäre, dass ich es so weit geschafft hätte, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, es braucht halt das richtige Umfeld. Und ich habe dann schon 2-3 Wettkämpfe mitgemacht, aber ich bin halt immer alleine mit meiner Mutter da hingefahren und die haben da die Szene nicht gehabt. Mhm. Und die Felskletterszene hat es halt immer gegeben und das war noch für mich immer das Coole, das Felsklettern, weil das haben all meine Freunde gemacht und deswegen habe ich mich da so wohl gefühlt.
Aber dann da schon immer mit dem Boulder-Fokus, oder? Da war jetzt dann so klassisch Sportklettern oder sogar irgendwie Alpinklettern gar nicht mal noch so im Vordergrund.
Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Okay. Also nicht einmal ein bisschen. Ich habe mir immer gedacht, die Seilklettern, das ist komplett für die Fische. Ich bin ab und zu mitgegangen am Ruhetag und dort habe ich am Seil gebouldert eigentlich ein Einzelzug probiert. Das hat mich einfach nicht so gereizt und die haben so nicht wirklich gecheckt, wie cool das ist, weil ich halt nie wirklich ausgeruht irgendeine Route probiert habe. Und ich habe noch damals das Potenzial nicht gesehen, dass es so viele Routenklettergebiete gibt bei uns in der Nähe. Viel mehr wie Bouldergebiete eigentlich. Und ich bin aber immer nur zum Bouldern gegangen. Und es hat wirklich die Verletzung bei mir gebraucht, also den Bandscheibenvorfall, wo ich dann lange nicht mehr bouldern habe können, weil das Abspringen auf dem Boden, das war ein großes Problem.
Also war das Bouldern wirklich für den Bandscheibenvorfall verantwortlich?
Ja, also das war sicher ein Auslöser. Mhm. Also das war sicher die Kombo, wenn man schwierige Boulder probiert, immer wieder runterspringt, teilweise von hohen Boulder, also die Highballs, die haben halt oft 4 bis 5 oder 6 Meter. Und wenn du halt ständig abspringst, das hat halt meinem Rücken extrem zugesetzt und mit 19 habe ich noch einen Bandscheibenvorfall gehabt. Haben wir am Anfang immer gedacht, das geht schon, das ist nicht so schlimm. Habe immer wieder probiert zum Bouldern und habe halt nachher eine Entzündung nach der anderen gehabt und es hat dann echt lang gedauert. Also es war schon so ein Prozess von 5 Jahren ungefähr mit so Up and Downs die ganze Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weil das macht jetzt nicht so Sinn, wenn ich ständig Schmerzen habe mit dem Bouldern, dann ist es auch nicht lässig. Und nachher habe ich halt zuerst Bouldern mit Seil im Top-Rope halt gebouldert. Dann habe ich eigentlich eh ganz cool. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, boah, ist das pumpig. Also da bringt es da gar nichts, wenn du jetzt gut und schnell Einzelzüge machen kannst. Das aber wenn du einfach keine Ausdauer hast, nachher kannst du einfach eine Route nicht durchsteigen. Ja. Und dann war das irgendwie wieder eine Herausforderung, einfach eine bessere Ausdauer zu bekommen. Es hat mir Spaß gemacht, einfach was Neues zu lernen. Und da war ich einfach so schlecht. Ich war immer die ersten 5 Meter von der Route, hat sich gut angefühlt. Und dann war es ganz egal, ob da ein Henkel gekommen ist oder ein super guter Griff. Ich habe einfach so einen Pump gehabt, dass ich nicht weiterklettern habe können. Und das war dann schon wieder eine gute Challenge zum Weitermachen.
Aber es ist ja schon spannend, dass du nach so einer doch irgendwie größeren Verletzung dem Klettern an sich treu geblieben bist. Weil hätte auch sein können, dass du irgendwie sagst, okay, komm, Klettern, das ist jetzt nichts mehr. Jetzt mache ich irgendwas anderes, eine komplett andere Sportart. Oder was unabhängig vom Sport. So, und das Klettern war aber trotzdem immer so im Fokus, weil dieser Switch zum jetzt quasi dann Sport und später dann Alpin, Big Wall Klettern, der ist jetzt nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht. Finde ich auch, das hätte ganz was anderes sein können. Aber bei mir war schon das Klettern hat mir halt so getaugt, dass ich mir gar nicht vorstellen können habe, dass ich da jetzt loslassen kann und einfach was anderes machen. Das war brutal schwierig für mich. Für mich war schon schwierig, nicht mehr bouldern zu können. Also ich wollte so unbedingt zurück zu den Bouldern am Anfang, dass ich mir gar nicht vorstellen habe können, dass mich das Klettern so glücklich macht wie das Bouldern. Aber im Endeffekt ist das nachher so Hand in Hand gegangen, dass das Seilklettern, das hat man auch so taugt. Und das Coolste war, dass einfach so viele Gebiete direkt vor der Haustür, die wo ich nicht kennt habe, da wo ich nie davor war. Und da hat es so viele coole Routen gegeben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, war da so viel zu tun, hey, da brauche ich mal die nächsten 5 Jahre gar nicht mehr bouldern. Weil es war einfach cool, die ganzen Routen zu klettern. Und dann, ja, nach den 5 Jahren war mir klar, das taugt mir einfach noch mehr. Und mir hat einfach gefallen, dass es da nur mal so intensiv auf die Schwierigkeit drauf ankommt, sondern ich habe Angst gehabt vor dem Stürzen, weil am Anfang war es immer im Top-Rob, da war es ja egal, da habe ich mich nur aufs Klettern fokussiert. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt steige ich vor, weil das Stürzen in Seil, das hat meinem Rücken gar nichts gemacht, also das war völlig okay. Dann habe ich nie Schmerzen gehabt und ja, und dann habe ich mich da schon immer wieder überwinden müssen. Gerade am Anfang, wenn man sich denkt, das war am Anfang immer mein Problem, wenn du einen Bohrhaken einhängst, und dir denkst, schaffe ich es noch bis zum nächsten Bohrhaken. Wenn du leicht gepumpt bist, dann denkst du, ach, gescheiter sitze ich nieder und rasch noch ein bisschen, dass ich es dann fix zum nächsten Bohrhaken schaffe, ohne Sturz. Ja. Und die Denkweise mal wegzukriegen und dann einfach aufs Klettern fokussieren, das war für mich am Anfang so schwierig, dass man denkt, das ist eigentlich cool. Weil man muss einen inneren Schweinehund überwinden, man hat ganz eine andere Challenge als wir beim Bouldern. Und das hat mich eigentlich über die Jahre immer wieder verfolgt, eigentlich die Erlebnisse zum Sammeln in andere Disziplinen, weil wenn du jetzt zum Beispiel anfängst zum Rissklettern, dann bist du extrem schlecht. Also ich vergleiche es immer mit Tennis und Tischtennis. Irgendwie ist es das Gleiche, aber irgendwie überhaupt nicht. Und das muss man von Grund auf lernen. Man startet beim extrem niedrigen Niveau. Denkt man immer, beim Klettern kannst du eigentlich gar kein starkes Ego haben, weil du immer wieder ein Watschen ins Gesicht kriegst. Und das finde ich auch gut. Und ich mag das ganz gerne, wenn man wieder von ganz unten anfangen muss, weil nachher hast du die Fortschritte, die am Anfang so schnell gehen, das ist ja voll lässig, dann wird man schnell besser. Am Anfang kannst du keinen Handriss klettern und irgendwann ist ein Handriss wie ein Henkel, wie ein Henkelleiter. Und wenn das nachher so klickt und so passiert, nachher hast du irgendwie wieder was Neues im Klettern gelernt und das kannst du nachher mitnehmen für wieder was Größeres. Und so habe ich es dann gesehen. Also ich habe dann gesehen, okay, das Bouldern ist total wichtig, weil ich muss dann bouldern und wenn ich eine Mehrseillängenroute gehe, dann ist in der Seillänge 15 ein schwieriger Boulder und dann brauche ich ein gutes Niveau im Bouldern. Und nachher ist vielleicht, wie am L-Cap, da ist der Monster auf mit und der war ganz lange ein Problem. Und dann kann ich die Route nicht klettern, weil der Monster nicht draufkommt, oder? Und dann muss ich zuerst schauen, dass ich die Technik beherrsche. Und dann eröffnet es die Tür, dass ich in L-Cap klettern kann. Und das ist noch so cool, dass sich das so ergänzt, wenn man jetzt die ganzen verschiedenen Disziplinen miteinander vereint. Dann habe ich immer das Gefühl gehabt, das macht mich einfach im Ganzen besser im Klettern. Und ich habe nachher mehr Möglichkeiten für mich selber, das Ganze auszuüben. Und das war für mich über die Jahre total wichtig für meine Motivation.
Ja, glaube ich. Ich meine, das macht dich am Ende auch zu der starken Allrounderin, die du halt jetzt mittlerweile einfach bist, oder? So diese ganzen einzelnen Puzzlestücke mal zusammenzusetzen und dann hat man quasi alle Disziplinen irgendwo auf seinem Level halt drauf.
Ja, und die Motivation ist halt viel einfacher, weil du kannst immer wieder mal wechseln, oder? Wenn du jetzt im Sportklettern zum Beispiel ein Projekt hast und da laufst du einige Tage hin, investierst voll viel Zeit, kletterst die Route und dann laufst du zum nächsten Projekt und da hast du wieder den gleichen Prozess und dann laufe ich zum nächsten Tour und wieder den gleichen Prozess und irgendwann wird mir das langweilig und dann denken wir, war jetzt nie, keine Ahnung, 5 verschiedene Sportkletterrouten geklettert und irgendwann war es immer der gleiche Prozess. Und wenn ich da ein bisschen wechsle, nachher habe ich mir gedacht, ich kann auch eine leichte Route klettern und bin den ganzen Tag im Gebirge unterwegs. Und habe ein brutal cooles Erlebnis, habe einen langen Zustieg, es ist vielleicht ein bisschen wild, ein bisschen alpin, ich muss mich fürchten. Und habe am Schluss einen coolen Gipfel, dann kann es genauso ein lässiges Erlebnis sein, als wir jetzt die hammermäßig schwierige Tour im Sportklettergarten zum Klettern. Ja. Und die Ansichtsweise, die war für mich dann viel einfacher, Motivation zu finden, generell fürs Klettern, als wir ständig immer den verschiedenen Projekten nachzulaufen eigentlich.
Ja, und ich glaube, das Gefühl kennt ja irgendwo jeder, der zum Beispiel auch irgendwo das erste Mal Alpinklettern beim Alpinklettern unterwegs ist und irgendwie dann vielleicht auch selber irgendwie noch Placements setzen muss, dann ist die Route vielleicht vom Schwierigkeitsgrad her super leicht, aber das Gesamterlebnis ist halt plötzlich was ganz anderes und du hast plötzlich wieder viel mehr Motivation, sowas mal zu machen und auszuprobieren, als jetzt, wie du schon gesagt hast, halt die 10. Sportkletterroute in dem Grad, oder?
Ja, und am Ende, ich finde oft, wenn man zurückdenkt an die Jahre, dann denke ich oft dran, an was kann ich mich am meisten erinnern. Und meistens sind es Situationen, wo ich mich extrem gefürchtet habe. Meistens sind es Gipfel, die extrem anstrengend waren zu erreichen, oder Routen, die extrem anstrengend waren zum Klettern. Oder Plätze, die extrem abgelegen waren. Das sind so Momente, die werde ich nie vergessen. Das sind extrem so positive. So euer
Marmolada-Südbahn-Trip, oder?
Genau, oder negative Erlebnisse, beides. Und im Nachhinein ist halt cool, wenn man solche Sachen erlebt, egal ob sie positiv oder negativ sind, die bleiben halt ganz lange in Erinnerung und das finde ich halt cool. Oder da kann ich mich eher daran erinnern, als wenn ich jetzt zum 100. Mal die Schlüsselstelle von der Sportkletterroute probiere oder von dem Boulder, was nicht schlecht ist. Das tue ich auch extrem gerne. Aber für mich braucht es halt das Gesamtpaket.
Na voll, ich weiß voll, was du meinst. Und ich glaube, es ist auch für alle, die jetzt zuhören, irgendwie schön mitzubekommen, wenn du jetzt da sitzt mit dem Erfolg, den du hast und aber trotzdem sagst, boah, ich habe am Anfang komplett gepumpte Unterarme gehabt und habe mich irgendwie gefürchtet vom Stürzen. So. Und wenn man jetzt halt die Entwicklung sieht, dann sieht man, glaube ich, auch einfach, was möglich ist, gell?
Ja, ich glaube, man muss sich halt oft Situationen aussetzen, die wo total unangenehm sein. Und die muss man dann lernen, genießen zu können. Und dann wird das Ganze erst richtig Genuss. Wenn du dich immer fürchtest und du arbeitest, aber nicht an dir selber, indem dass du dich der Situation aussetzt, dann wird es auch nicht besser. Also man muss schon immer wieder ein bisschen pushen in die Richtung, nicht zu viel, damit es halt immer noch Spaß macht.
Ja.
Aber im Endeffekt kann man brutal profitieren, wenn man sich fürchten muss und wenn man sich in solche Situationen begibt. Und da meine ich jetzt nicht die Situationen, die wohl lebensgefährlich sind, sondern das sind meistens Situationen, da kann ich stürzen. Es ist einfach ein weiter Sturz, vielleicht unangenehm, und das Unangenehmste ist immer das Loslassen, der kurze Moment. Und dann passiert es so schnell, dass ich das gar nicht realisiere. Und wenn ich das Erlebnis dann einmal habe und zum zweiten Mal wieder hineinkletter in die Stelle zum Beispiel, dann habe ich schon viel weniger Angst vor dem, weil ich es schon erlebt habe. Und das bringt dich halt weiter dann.
Das hast du in einem anderen Podcast, glaube ich, mal erzählt, Bella Vista, oder? Mhm. War wahrscheinlich genauso ein Moment, oder? Mhm. Wo du am Anfang dir halt immer gedacht hast, boah, wenn ich da in dem Dach drin hänge, so, ich will dann nicht stürzen. Das fühlt sich einfach scheiße an. Und dann seid ihr, glaube ich, sogar abgeseilt, oder?
Ja, mehrmals.
Oder mehrmals, ja, genau. Und das ist wahrscheinlich genau so ein Moment, wo du dann wahrscheinlich irgendwie unten wieder am Boden stehst und dir denkst so, nein, das
aufgeht. Ja, und ich finde, die Kraft, was man da mental hat, die wird gleich aufgebraucht, als wie die Kraft, die man körperlich hat. Also wenn du extrem fürchtest in einer Tour und du hast es länger als wie eine Stunde, dann ist irgendwann fertig und da kann ich dann mich auch nicht mehr konzentrieren und da mag ich dann auch nicht mehr in der Situation sein, da will ich dann nur auf dem Boden und bin froh, wenn es endlich vorbei ist. Und dann ladet sich das Ganze wieder auf und das nächste Mal habe ich dann schon vielleicht eine ganz andere Ansichtweise von der Situation und es fühlt sich nicht mehr so schlimm an. Aber das muss man halt dosiert irgendwie steigern. Und Bella Vista war für mich jetzt nicht immer der Genuss, muss ich sagen. Das war schon eine Tour, die habe ich am Anfang nicht genießen können. Ich habe mir gedacht, wow, das fühlt sich so wild an. Und es ist so wenig Genuss in dem Dach zum Klettern, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass es überhaupt irgendwann Spaß machen kann.
Also vielleicht da auch kurz für den Kontext, das ist quasi eine der, kann man schon sagen, schwersten Mehrseillängenrouten, die wir so in den Alpen haben in Südtirol. Und da hattest du eben genau diese gerade geschilderten Erlebnisse, oder?
Es ist halt so, in der Bella Vista, das ist total sicher, weil es ist so steil, du berührst nie den Fels, wenn du stürzest. Aber das Problem ist, du hängst im Freien und du brauchst eigentlich Steigklemmen, also Chumars, damit du wieder zurück zum Fels kommst, wenn du stürzest. Und das ist so ungewohnt. Also man kann sich dann nicht mehr festhalten, man pendelt da in der Luft hin und her und jedes Mal, wenn du stürzest, dann machst du mindestens einen 10 Meter Abgang und pendelst da in der Luft und das ist so unangenehm und ja, das war eine richtige mentale Therapie für mich.
Ja, glaube ich. Hast du, wahrscheinlich schwer zu beschreiben, aber irgendein Patentrezept, wie du da diese Balance findest, auch im Umgang mit dem Risiko, weil, wie du schon sagst, wenn du dich nicht immer wieder regelmäßig da außerhalb von der Komfortzone bewegst und dieses Risiko mal eingehst und diese unangenehmen Situationen auch spürst, dann wirst du ja nicht besser und arbeitest nicht an dir. Aber trotzdem ist das Klettern ja dann ein Sport, wo es halt einfach dieses Limit gibt und da sollte man nicht drüber raus, weil es dann halt lebensgefährlich wird. Ist das ein Ding, wo du sagst, boah, das kommt halt über die Erfahrung oder wie machst du es?
Ich glaube, es kommt viel über die Erfahrung und ich glaube auch, dass es heutzutage vielleicht ein bisschen gefährlicher ist, weil man in der Halle sich ziemlich ein gutes Niveau antrainiert und dann kann man vielleicht auch da Route klettern und denkt sich jetzt vor in die Dolomiten und klettert da 6C, weil da sind die sowieso locker drauf und dann komme ich ganz schnell drauf, dass das brutal alpin und voll kompliziert und technisch ist und dann kann ich ganz schnell da in der richtigen Scheiße stehen.
Ja.
Und ja, ich glaube, man muss Erfahrungen sammeln und man muss das Ganze mental ein bisschen trainieren, indem dass man halt Routen klettert, da wo man drüber steht, also da wo man sicher weiß, das kann ich. Und das dann langsam steigern. Aber wie gesagt, es ist im Klettern, glaube ich, das Gefährlichste sind meistens die leichten Seillängen, die wo schlecht abgesichert sind. Und da macht auch niemand ein Sturztraining, weil wenn ich da stürze, dann schlage ich vielleicht zwei, dreimal auf, bevor das Seil spannt. Und deswegen ist das immer total schwierig. Ich finde, wenn ich oft so Kletteranfänger sehe und die wollen unbedingt Sturztraining machen, die gehen dann da in die Bürs, auf so eine flache Platte und denken sich, jetzt lasse ich einfach mal los. Also das würde ich niemandem empfehlen, weil da sammelst du nachher solche traumatisierenden Erlebnisse, weil der Sturz ist niemals fein, der fühlt sich einfach beschissen an und den würde ich persönlich nie machen wollen. Und da kann man einfach kein Sturztraining machen. Ein Sturztraining kannst du machen, wenn es steil ist, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, ich habe einen Sicherungspartner, der sichert mich weich, dann kann ich das machen und sonst einfach besser nicht und nicht im leichten alpinen Gelände oder nicht im leichten Sportklettergelände, weil da bietet sich das einfach nicht an. Und deswegen, glaube ich, ist es am Anfang am Klettern schwierig, das Risiko richtig einzuschätzen. Und wenn man Angst hat, das kann ja auch ein lähmendes Gefühl sein, wenn man jetzt irgendwo in einer Alpintour hängt, wo man wirklich nicht stürzen darf. Und das ist ja oft so, wenn es leicht ist, da darf man wirklich nicht stürzen. Und dann muss man sich halt der Sache bewusst sein, was man da macht. Und das ist gerade die ersten Jahre im Klettern oder die ersten Jahre im Alpinklettern, ich glaube, das sind die gefährlichsten.
Mhm. Ja, klar, bis man selber diese Erfahrung aufgebaut hat. Und ich glaube schon auch, dass ein super wichtiger Faktor ist, du hast es gerade angesprochen, Sicherungspartner, Partnerin, den ich zu 100% vertrauen kann, der auch vielleicht sogar, wenn ich gerade erst anfange, schon irgendwie mehr Erfahrungsschatz mitbringt, da so ein bisschen eine Mentorrolle einnimmt, oder?
Ja, das ist ja, das ist oft das Problem, oder? Weil da denkt man sich, ja, mach zu.
Yeah.
Das hört man ganz oft, mach zu. Und dann springt der oben rein und der Sicherer geht nur zwei Schritte zurück und dann hat den Schnall und mich schlagt es an die Wand so, dass ich nie mal wieder stürzen will. Und das ist nachvollziehbar, dass dann viele Leute extrem Angst haben vor dem Stürzen, weil das ist ein negatives Erlebnis. Also bei mir ist es immer noch so, wenn ich klettern gehe mit jemandem, den wo ich nicht kenne, dann stürze ich nicht gern.
Mhm.
Also nachher habe ich Angst.
Ja.
Und das ist nach wie vor so. Das ist nicht, dass das komplett weg ist. Also,
ja, das Vertrauen muss sich irgendwie aufbauen.
Und das ist beim Klettern halt immer so. Also du musst deinem Sicherungspartner vertrauen. Und umso mehr Zeit du mit einem Kletterpartner verbringst. Und bei uns ist halt so, man, ja, Jakob bin ich schon so viele Touren gemeinsam geklettert, schon so oft ins Seil gestürzt und habe nie ein negatives Erlebnis gehabt und deswegen kannst du nachher auch mehr Risiko in Kauf nehmen, weil du weißt, wenn ich stürze, der fängt mir weich und das passt. Und dann bist du viel selbstbewusster im Klettern, als wie wenn mit jemandem kletterst, wo du dir nicht sicher bist, ob das so wirklich gut funktioniert.
Ja. Vielleicht sehr private Frage, aber kracht es dann auch mal bei euch so, wenn ihr da irgendwo unterwegs seid? Weil ich meine, ihr seid irgendwie Partner, ihr klettert zusammen, ihr verbringt da dann irgendwie offensichtlich ziemlich viel Zeit miteinander. Geht man sich da dann irgendwann mal auf die Nerven?
Nein, wir gehen es eigentlich nur auf die Nerven zu Hause.
Okay.
Das passiert schon, aber in der Wand haben wir eigentlich echt noch nie gestritten.
Okay.
Es ist so, dass es schon Uneinigkeiten gibt. Also Jakob ist der extrem organisierte Mensch in der Wand.
Okay.
Weniger zu Hause. Und ich bin umgekehrt. Und ich hänge dann oft halt so Schuhe und Material außen an den Hallback dran und dann ist es schon mal passiert, dass mir halt sein Kletterschuh runtergefallen ist und so. Und dann ist er schon, also dann ist er schon bösartig, was ich verstehen kann. Aber also sonst, ja, generell sind wir ziemlich ausgeglichen in der Wand. Also wenn wir irgendwo miteinander ein Projekt probieren, nachher sind wir voll im Balance.
Cool.
Ist eher so, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt zu Hause, nachher gibt es ein bisschen mehr Stress.
Ich glaube, das kennt jeder. Lass uns noch mal ganz kurz zurückhüpfen zu der Zeit, wo die Verletzung war. Inwiefern hast du da vom Klettern eigentlich schon gelebt? Also war das so, dass dann quasi die Verletzung kam und du dir gedacht hast, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen mein Karriereende und dann habe ich wirklich auch so ein bisschen Angst um meine Existenz? Oder warst du da noch gar nicht quasi so in diesem Profimodus?
Nein, in dem so 100% Profimodus bin ich nie gewesen, bis heute nicht. Ich kann zwar vom Klettern leben, aber ich habe immer noch den Job im Krankenhaus, jetzt leider 30%. Und damals, wo ich die Verletzung gehabt habe, habe ich 75% gearbeitet im Krankenhaus.
Radiologie, oder?
Ja, genau, ich bin Röntgenassistentin.
Cool.
Und da hat es den Stress nicht gegeben, dass ich mir gedacht habe, ja, und ich habe nicht so nie, für mich war jetzt nie das Ziel, das Klettern professionell zu machen, sondern für mich war es eher so, dass ich mir immer denke, boah, jetzt kriege ich ein bisschen Geld für die Sponsoren, jetzt muss ich weniger arbeiten und habe mehr Zeit fürs Klettern. Und das hat sich dann halt so ausgedehnt. Jetzt mittlerweile arbeite ich sehr wenig und klettere halt sehr viel. Und ich sehe es aber immer noch als meine Leidenschaft und nicht als meinen Job irgendwie. Und deswegen habe ich auch immer noch den Job im Krankenhaus, weil wenn es mal nicht mehr funktioniert so wie jetzt, dann kann ich immer noch mehr arbeiten im Krankenhaus.
Es ist ja schon echt eine bewusste Entscheidung, die man da fällen muss, weil ich meine, klar, jetzt so mit den Erfolgen, und da gab es jetzt noch viel, viel mehr, was wir jetzt irgendwie bisher noch gar nicht angesprochen haben, brauchen wir jetzt auch nicht alles runterrattern, ich glaube, das kann man easy nachgoogeln, aber da stehen ja wirklich krasse Erfolge irgendwie so in deiner Vita, könnte man ja eigentlich schon sagen, ach komm ey, normaler Job, den kann ich auch später irgendwann nochmal machen, jetzt mache ich einfach Vollgas klettern.
Ja, kann man schon sagen, es wird glaube ich auch gut funktionieren, aber für mich persönlich ist halt wichtig, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe zum Arbeiten, da treffe ich Leute, die haben überhaupt nichts mit Klettern zu tun, die
raus
reden
auch Bubble.
Nicht. Ja genau, raus aus der Bubble, die reden nicht über das Klettern, da brauche ich ja gar nicht kommen mit irgendwelchen von meinen Projekten oder was ich sonst so mache. Da rede ich überhaupt nicht über das Klettern, sondern über andere Sachen und das finde ich total erfrischend. Und das motiviert mich eigentlich auch, dass ich wieder motiviert bin für die Projekte, weil ich komme halt immer von einer Reise wieder retour und dann muss ich wieder arbeiten und einen geregelten Alltag für eine kurze Zeit. Und das finde ich total erfrischend. Also ich mache das gerne. Und dann habe ich noch einen Job, da wo ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles für andere Leute irgendwie. Das spielt sicher auch mit rein. Und ich mache das gern. Und deswegen wollte ich das irgendwie nie aufgeben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich das aufgebe, dann verfolgt man so in der Kletterbubble komplett. Und dann, glaube ich, wird es irgendwann schwierig, wieder einen normalen Job zu machen. Und so ist man im Kopf viel flexibler, weil so habe ich immer das Gefühl, wenn mir irgendwas anzipft oder wenn ich, keine Ahnung, bis jetzt war es nie so, dass meine Sponsoren mir irgendwas vorgeschrieben haben. Also ich habe immer mit all den Sponsoren, die ich habe, auch nie entscheiden können, was ich machen möchte. Und sie haben mich dabei unterstützt, was ein brutales Privileg ist. Also da bin ich sehr dankbar dafür, dass das so ist.
Ist auch nicht immer so.
Nein, ist auch nicht immer so. Aber trotzdem habe ich halt mit dem Job immer das Gefühl, okay, wenn das einmal nur mal so läuft oder nur mal so mir zuspricht das Ganze, dann kann ich immer noch einfach im Krankenhaus arbeiten und dann habe ich das Klettern, aber für mich selber und kann es noch genau gleich weitermachen. Und ich möchte es als Leidenschaft bewahren und ich möchte nie im Leben, dass das mein Job wird. Okay. Oder dass ich das Gefühl habe, es ist mein Job.
Ja. Es klingt schon so, als hätte es auch irgendwie echt so einen ausgleichenden Faktor und einen Einfluss auf deine Motivation. Eben zu sagen, hey, es gibt da halt noch so dieses, wenn man es groß ausdrückt, andere Leben. Und das Klettern ist einfach wirklich so diese Leidenschaft. Und deswegen fällt es dir auch so leicht, immer wieder neue Motivation zu finden. So kommt es zumindest rüber.
Ja, und ich glaube nur, dass es funktioniert, wenn man voll motiviert ist und wenn man das gerne macht. Ich glaube, wenn es bei mir irgendwie ein Druck wird oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss was machen, damit ich mein Geld verdiene, dann hat es schon ganz einen anderen Reiz. Und dann verliert es vielleicht irgendwann an der Leidenschaft und dann das Klettern wahrscheinlich komplett verlieren in meinem Leben und das will ich nicht, weil es gibt mir so viel und ich finde es so cool, dass ich einfach das so ein bisschen schützen möchte mit dem Ganzen und so habe ich irgendwie die Balance und das hat über Jahre total gut funktioniert, auch mit den Kletterdisziplinen wechseln, nicht immer das Gleiche machen und so und das erfüllt mich eigentlich total und ich finde es total cool und ich würde es, ich glaube, ich hätte es ohne Sponsoring, hätte ich vielleicht nicht alles so machen können, wie ich es gemacht habe, aber ich hätte zumindest versucht, oder das wären genau die gleichen Ziele gewesen, was ich gehabt hätte. Und so ist natürlich perfekt. Also so ist halt cool, wenn man irgendwie davon leben kann und man macht genau das, was man machen will.
Klar, ich meine, so funktionieren dann halt auch die größeren Expeditionen, sowas wie irgendwie Eternal Flames und Pakistan und sowas, das funktioniert wahrscheinlich halt deutlich leichter, wenn man da so ein paar Sponsoren mit im Hintergrund hat. Eine Expedition ist ja nicht unbedingt auch das Allergünstigste.
Ja, das stimmt. Und vor allem, man hat halt einfach nicht so viel Zeit zum Klettern. Das ist das große Ding, oder? Wenn du nur die 5 Wochen frei hast im Jahr, was du frei hast, wenn du einen normalen Job hast, dann ist halt schwierig, das so zu betreiben, ja, wenn wir das machen.
Ja, absolut. Ich muss trotzdem nochmal so diese Motivationsfrage stellen, weil ich habe den Kurzfilm auch gesehen von Odyssee, was ihr in der Eiger Nordwand gegangen seid. Und da hast du dann auch irgendwann gesagt, in dem Film, ja, wenn du jetzt da halt wirklich öfter mal aus der Wand rausfällst und es ist kalt und du bist müde und du willst eigentlich eher wieder so schnell wie möglich im warmen Auto sein. Hattest du jemals schon mal so ein Loch nach so einem Projekt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt lass ich das Klettern bleiben für ein paar Wochen?
Man, also so ein Loch, das ist bleiben lass, habe ich noch nie gehabt, okay. Aber ich habe ein Loch gehabt, wo ich extrem schlecht war im Klettern, wo sich noch alles so schwierig anfühlt und so viel Energie braucht. Und zum Beispiel nach Expedition nach Pakistan, ich war einfach so fertig, dass das Klettern so hart war danach. Und ja, da habe ich echt eine Zeit lang das Ganze einfach ein bisschen lockerer nehmen müssen, ein bisschen weniger klettern und einfach schauen, dass man wieder mehr Energie tankt und dann auch wieder bessere Motivation hat zum Klettern. Also es gibt schon so ein bisschen Up and Downs, aber ich habe eigentlich, also das Längste, wo ich so passiert habe, war glaube ich mal 10 Tage.
Okay.
Und spätestens nach 10 Tagen bin ich eigentlich wieder voll motiviert.
Aber 10 Tage Pause heißt dann auch irgendwie kein Hangboard hier drin oder...
Ja, also das hat es schon gegeben. 10 Tage nichts. Und da, wo ich die Verletzung gehabt habe, da habe ich ja also Lunge überhaupt nichts machen können. Okay. Dann habe ich sogar probiert, Hangboard zu machen, aber das hat mit dem Rücken nicht funktioniert. Da habe ich, das war für mich ein großer Lernprozess, einfach glücklich zu sein, ohne Sport zu machen.
Ja,
das ist gar nicht so einfach, wenn man sich ständig bewegt. Und da geht es jetzt gar nicht konkret ums Klettern, sondern einfach um das, dass man halt... so motiviert ist an der Bewegung, was man macht. Man ist ständig sportlich, man macht ständig was, unternimmt viele Sachen und auf einmal kannst du nur mehr spazieren gehen und das mit Stücken. Das ist schon hart und das war halt nicht nur Monate, sondern das war eigentlich schon ein Prozess von Jahren und das war ganz gut. Also ich glaube, im Nachhinein gesehen, so eine Verletzung kann einem im Leben schon ganz viele Sachen zeigen und da kriegt man auch wieder ganz andere Wertschätzung, wenn man dann wieder gesund ist und wieder alles machen kann.
Ja, alles passiert irgendwo dann doch so aus dem Grund und zeigt einem irgendwas, gell? Also da glaube ich schon auch ganz fest dran, dass selbst dann die nervigsten Situationen, die ja irgendwo eine Lehre sind und du irgendwas daraus ziehen kannst für die Zukunft.
Ja, aber bei mir war es definitiv so, ja.
Ja, wenn wir über Zukunft reden, lass uns zum Schluss da mal nochmal einen kurzen Ausblick wagen. Du hast in den Artikeln auch, die man zu ICAP lesen kann, zu deinem Flash gesagt, hey, der Erfolg zeigt auch irgendwo, was in dem Sport noch möglich ist, wenn man wirklich auf alle Details achtet, mental stark bleibt. Was ist denn in dem Sport noch möglich, deiner Meinung nach? Also, wenn wir jetzt, weiß nicht, in ein paar Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen würden, was würdest du dir wünschen, dass du dann berichten kannst?
Ja, was für mich noch möglich ist, keine Ahnung, aber generell glaube ich, dass in dem Sport extrem viel möglich ist. Also man muss gleich schauen, was jetzt da für eine Generation an Kletterern nachkommt. Also die Kids, die werden immer stärker.
Ja.
Und wenn die dann an den Fels kommen und die können das umsetzen, was sie in der Kletterhalle lernen, nachher führt das sicher zu viel schwierigeren Routen und ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Ich glaube, viel, wo man heute denkt, das ist nicht möglich, wird irgendwann möglich sein. Und ich hoffe halt generell für die Kletterszene, dass man nicht nur auf die Schwierigkeit geht, sondern dass man halt auch irgendwie den alpinen Stil bewahrt in der Zukunft, dass man Routen, klassische Routen, die wo man vielleicht vor vielen Jahren erst begonnen hat, dass man die Stile irgendwie bewahrt und dass man, wenn man die Routen saniert, dass man sie so saniert, dass sie so saniert werden, dass es noch dem entspricht, als wie es der erste Begehr gemacht hat. Weil dann verliert man nicht den abenteuerlichen Aspekt vom Klettern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt einfach alles offen lässt, dass es vielleicht so wie es heute ist, es gibt eine Wettkampfszene, es gibt Kletterhallen, es gibt Sportklettergebiete und dann gibt es Alpintouren und es sind alles komplett verschiedene Kategorien und ich finde, da muss man halt einfach schauen, dass man das Ganze, den Sport ein bisschen bewahrt vor genormten Bohrhakenabständen. Das hoffe ich halt, dass das nicht kommt. Also ein bisschen fürchten tue mich ab und zu davor, dass man, weil in der Halle ist es ja so, da gibt es genormte Abstände, da ist alles auf Sicherheit gepolt, was ja gut ist. Aber ich finde, gerade im alpinen Gelände muss man Risiko einschätzen können und das lerne ich nur, wenn ich mich dem aussetze. Und dafür brauche ich halt Alpintouren, die wo halt ab und zu nicht so sicher sein, als wie die Sportkletterrouten. Und das ist ein Lernprozess und das finde ich wenn das bestehen bleibt in der Zukunft, nachher ist alles offen. Nachher kann man, glaube ich, in allen verschiedenen Disziplinen kann noch so viel gemacht werden, was man heute nicht gemacht hat. Ich glaube, da wird noch viel kommen, das, was wir uns heute nicht vorstellen können.
Ja, hast du mega schön ausgedrückt. Ich glaube, es ist halt echt voll die Krux, dieses, wir wollen ja irgendwie den Sport pushen und jeder, der in dem Sport ist, will, dass er irgendwie vorangeht. Aber die Downside ist halt, dass genau das passieren kann, was du gerade angesprochen hast, dass halt eben vieles irgendwo vielleicht genormt wird, dieser alpine Charakter verloren geht. Also auch da ist halt wahrscheinlich echt, also kann Fluch und Segen zugleich sein, dieser höher, schneller, weiter Trend.
Ja, definitiv. Es ist halt, du kannst, wenn es um einen Rekord geht oder um die Schnelligkeit und du möchtest das jetzt ins Alpine legen und du kletterst jetzt zum Beispiel im Rätikon, also alpine Sportklettertour, wie schaffe ich es, dass ich am schnellsten die Tour durchsteige? Dann nehme ich einfach einen 10 Meter langen Clipstick, steige unten ein, hänge mir jeden Bohrhaken vor, bouldere die Stelle aus und dann kenne ich alle Züge, steige von unten hin und steige durch und habe es geschafft.
Ja.
Aber die Frage ist halt, ist das das coolste Erlebnis? Ist sicher nicht. Oder? Am meisten würde ich lernen, wenn ich unten einsteige. Ich kämpfe mich von Bohrhaken zu Bohrhaken hoch, muss vielleicht umdrehen, schon am ersten Tag, in der ersten Seillänge, weil ich es nicht schaffe bis zum nächsten Bohrhaken. Aber ich habe brutal viel gelernt und bin dann auch gerüstet für Situationen, wo ich dann vielleicht im alpinen Gelände stehe. Ich stehe über dem Haken und ich weiß, ich muss bis zum nächsten Haken klettern, weil dazwischen gibt es keine Absicherung. Und da bin ich irgendwie vorbereitet für so eine Situation.
Ja.
Aber wenn ich mich halt dem nie aussetze, dann wird es auch nie besser werden. Und ich finde, wenn man da jetzt halt so Normhakenabstände machen würde, im alpineren Gelände oder so, nachher würde es im Endeffekt den Sport nicht sicherer machen, sondern ich finde eher unsicherer, weil man nachher nicht mehr weiß, wie man sich selber einschätzen kann. Mhm. Also ich kann mich einschätzen, will ich das Risiko nehmen, will ich das nicht nehmen, kann ich das nicht. Und das lernt man über die Jahre, wenn man in dem Gelände unterwegs ist. Und da glaube ich, das ist so viel verbunden mit coolen Erlebnissen. Und wenn man mal was schafft, wo man sich denkt, da habe ich mich so angeschissen, da habe ich am Anfang mich nur gefürchtet und es war nur grausig. Und im Endeffekt habe ich investiert und ich habe es geschafft und dann ist man stolz auf sich selber, dass das geklappt hat.
Ja.
Und dann ist das doch so cool. Dass ich nicht den Clipstick verwendet habe. Und ich habe es einfach im ehrlichen Weg probiert. Und das finde ich, ja, nachher ist mir viel lieber, ich habe länger gebraucht, ich habe keinen Speed-Rekord gemacht und nicht die mega schnelle Begehung in 2 Tagen oder so. Ich habe halt, keine Ahnung, 15 Tage gebraucht.
Ja.
Aber ich habe es halt so gemacht und habe dabei eine riesen Lernkurve gehabt zum Beispiel.
Und voll das Abenteuer, ja, ja. Voll. Gibt es irgendwelche Projekte, die du schon fix im Kopf hast, wo du sagst, das ist jetzt so das Nächste, was irgendwie am Zielhorizont ist?
Jetzt momentan habe ich gerade nicht so viele Ziele im Kopf. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Trainieren in der Kletterhalle, bin viel zu Hause, ein bisschen am Arbeiten. Aber was ich schon gerne mal machen würde, wäre so eine Erstbegehung im Alpinen. Also ich habe noch nie eine Erstbegehung gemacht in einer Mehrseillängenroute. Das wäre ganz ein großer Traum, mal selber was zu machen.
Und aber da ist der Ort noch frei.
Da ist der Ort noch frei. Cool wäre es, wenn man es irgendwie mit der Expedition verbinden könnte.
Okay.
Da gibt es noch, ich glaube, mehr Potenzial als wir jetzt zum Beispiel im Rätikon, da wo schon die coolsten Linien sind da schon gefunden und eingerichtet. Und ja, und sonst, ich glaube, ich werde auch wieder ins Yosemite fliegen und durchklettern, weil es mir einfach so taugt. Es ist zwar immer das Gleiche und irgendwie doch nicht. Es ist einfach für mich mein Happy Place und ich bin da gern und ja, es geht einem eigentlich nie aus. Es gibt immer neue Ziele und es bleibt immer interessant und spannend, finde ich.
Glaube ich. Dann würde ich sagen, an der Stelle, es gibt zwar noch so viel mehr Themen, über die wir quatschen könnten, aber ich würde sagen, da machen wir einfach irgendwann Part 2. An der Stelle vielen, vielen Dank. Es macht mega viel Spaß, dir zuzuhören für diese Erlebniserzählungen und wir sind gespannt, was da noch so alles kommt. Danke dir.
Ja, danke dir. Hat mich gefreut.
Das war die Interviewfolge mit Babsi Zangerl. Echt crazy, was sie in ihrem Sport schon alles erreicht hat und wie bodenständig sie trotz allem geblieben ist. Ich bin wirklich gespannt, was sie in Zukunft noch für Projekte angehen wird und ich hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso Lust aufs Klettern bekommen wie ich. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. In 2 Wochen gibt es eine Beratungsfolge zum Thema Übernachtungen im Winterraum. Hört da gerne auch mal rein. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.